Liebe Hörerinnen und Hörer, hören Sie nun die Katechese vom Weltjugendtag aus Sydney zum Thema Der Heilige Geist, Seele der Kirche mit Weihbischof Dr. Franz Lackner, dem Jugendbischof von Österreich. Bis die eigentliche Katechese begann, konnten die Jugendlichen dem Weihbischof Fragen stellen, um ihn etwas besser kennenzulernen. Aber auch der Weihbischof stellte den Jugendlichen Fragen.
Herr Weihbischof, wir haben es schon gesagt, gestern war bei uns Kardinal Schönborn. Heute freuen wir uns, Sie begrüßen zu dürfen. Und morgen kommt Bischof Paul Hinder, dass wir lauter Bischöfe haben, die eigentlich aus einem Orden kommen. Gestern ein Dominikaner, heute ein Franziskaner und morgen dann ein Kapuziner. Wir haben heute das Thema der Heilige Geist, Seele der Kirche. Es soll darum gehen, zu helfen, die Kirche zu entdecken, nämlich als das, was sie ist, nämlich der Leib Christi. Und dass wir alle dazugehören zu diesem Leib und dass es wichtig ist, dass wir in Beziehung stehen zur Kirche. Wir können für uns selber nichts, aus uns heraus allein nichts. Wir brauchen die Kirche, wir brauchen die Sakramente. Herr Weihbischof, die Grazer und die Steirer, die kennen Sie schon sehr gut. Wir möchten Sie dennoch vorstellen ein wenig. Es sind einige da, die Sie zwar als Jugendbischof kennen, aber vielleicht doch nicht so genau. Und wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Die Lisi wird sich nun ihrer annehmen.
Ich freue mich, Sie im Namen der deutschsprachigen Jugendlichen zu begrüßen. Sie sind hier in Sydney unter Tausenden von Jugendlichen. Fühlt man sich da als Bischof gleich wieder ein paar Jahre jünger? Oder?
Ich bin ja noch jung, ne? Braucht man nicht jünger fühlen, ne? Ich habe einmal eine Schulklasse besucht, erste Klasse, und da fragen sie mir, und sie fragen haben, wie alt sind sie? Habe ich gesagt, ratet einmal, hat einer gesagt, 100. 100. Nein, es ist wirklich, vielleicht, wenn ich dazu sagen kann, also für mich ist, ich war ja nie Jugendkaplan, ich war auch nie in einer Jugendgruppe, aber die Begegnung mit jungen Menschen ist für mich herausfordernd, das muss ich ja sagen, ja, ist sehr herausfordernd, aber ist für unheimlich bereichernd. Ich bin jetzt seit 4 Jahren oder 5 Jahren bin ich für Jugend zuständig und ich muss sagen, oder ich darf sagen, ich habe sehr, sehr viel gelernt, ja, sehr viel gelernt. Ich bin gern bei euch, ja.
Drehen wir einmal das Rad der Zeit zurück in Ihre Jugend. Wenn Sie die Möglichkeit gehabt hätten, auf den Weltjugendtag gehen zu können, wären Sie gegangen, hätten wir Sie getroffen und wie hätten Sie ausgesehen, wie hätten wir Sie erkannt? Kleidung, besondere Merkmale, Einstellung?
Naja, also als ich jung war, ja, als ich jung war, da, und wenn es damals Weltjugendtage gegeben hätte, glaube ich, dass ich nicht hingefahren wäre. Ich hatte leider, oder irgendwo ist es vielleicht auch eine wichtige Erfahrung meines Lebens, doch eine relativ lange Zeit, in der ich nicht in die Kirche gegangen bin. So von 15 bis 22 jetzt fühle ich mich so wohl in Kirchen, aber damals bin ich sehr selten in die Kirche gegangen. Also die Wahrscheinlichkeit, wenn ich es jetzt hernehme, dass ich zu einem Weltjugendtag gefahren wäre, ist eher gering, muss ich sagen. Wenn ich denke, wie ich sein möchte oder wie ich möchte, dass ich gewesen wäre, sagen wir so, und dann schauen, da wäre ich hingefahren. Ich glaube, man hätte mich wahrscheinlich nicht irgendwie besonders herausgespürt. Ich wäre sicher irgendwo einer von euch gewesen, so mittendrin, aber sicherlich einer, der sehr neugierig ist, wissen möchte, Fragen hat. Also ich glaube, ich wäre aufgefallen durch Fragen, durch Interesse. Das war ich eigentlich immer, auch wenn ich eine Zeit hatte, wo ich für den Glauben eher wenig Interesse hatte.
Das Motto dieses Weltjugendtages ist Receive the Power. Wie geht es Ihnen persönlich mit diesem Motto? Haben Sie einen besonderen Bezug dazu oder was sagt es Ihnen?
Ja, der Heilige Geist, also die Kraft Gottes, der Heilige Geist, Papst Benedikt sagte ja in seinem Schreiben an uns, dass das der große Unbekannte ist und ich muss sagen, ist auch in meinem Leben ein bisschen. Ja, mit Gott hatte ich eigentlich nie Schwierigkeiten, ja. Ich hatte nie etwas gegen ihn. Es hat Zeiten gegeben, da hatte ich auch nicht viel für ihn, aber direkt gegen Gott hatte ich nie etwas. Jesus fasziniert mich, ist so wie der Bruder, unser Bruder, der auf dieser Erde gelebt hat, das Leben mit uns geteilt hat, der das kennt, wie das ist, in der Verborgenheit, in der Normalität des Alltags zu leben. Das ist auch irgendwo, tut mir relativ leicht, nicht? Ich muss aber ehrlich gestehen, der Heilige Geist, das war auch bei mir ein bisschen immer der Unbekannte, ein bisschen, nicht ganz, ja, für einen Bischof wäre das schlimm, ne? Aber, und durch die Firmungen, wo ich den jungen Menschen sagen kann, empfange die Gabe Gottes, den Heiligen Geist, ist mir der Heilige Geist auch näher gekommen als in meinem Bewusstsein. Er ist immer da. Ohne Heiligen Geist können wir nichts tun. Wir können nicht beten, wir können gar nichts tun ohne Heiligen Geist. Also das war immer da, aber das ist mehr in meinem Bewusstsein gekommen, diese Kraft Gottes, diese Gabe Gottes, diese lebensspendende Kraft Gottes für uns, dass unser Leben gelingt. Das ist die Ursehnsucht Gottes, ja? Die Ursehnsucht Gottes ist, dass dein Leben gelingt und wie eine Blume ist, dass sie aufblüht und nicht auf dem halben Weg irgendwo verdorrt oder zertreten wird. Also das durfte ich durch die Firmspendung auch als Bischof von den jungen Menschen lernen und von der Kirche. Die Kirche ist ja letztlich der Ort, wo Sakramente gespendet werden, ist der Ort des Heiligen Geistes. Ja.
Was ist für einen Bischof das besondere Highlight am Weltjugendtag? Auf was freuen Sie sich am meisten?
Also am meisten freue ich mich auf die Begegnungen, wenn so viele und jetzt junge Menschen, ja, ich bin ja viel in der Kirche, jeden Sonntag predige ich und unter der Woche auch, aber sehe nie so in einen Kirchenraum hinein und lauter junge Gesichter, ja. Also das ist ja was Besonderes und wenn man das sieht, das sind tausende junge Menschen, die da sind und die beten, die sich in irgendeiner Form auf Gott hin ausstrecken, das ist für mich ja wirklich ein Highlight. Das ist das Schönste, was ich schon erlebt habe, in Köln erlebt habe. Und ich freue mich auf die großen Begegnungen, auch mit dem Papst. Nicht jetzt mit dem Papst, sondern wir alle gemeinsam mit dem Papst vor Gott, im Heiligen Geist, mit Jesus.
Australien ist am anderen Ende der Welt. Wie glauben Sie, können wir Jugendlichen die Botschaft, die wir hier auf dem Weltjugendtag bekommen, in unserer Kultur weitergeben und gut vermitteln, sodass wir viele andere Jugendlichen auch zu Jesus führen können?
Also was am anderen Ende der Welt, das ist wirklich am anderen Ende der Welt, nicht? 20.000 Kilometer, 40.000 Kilometer, dann umrundet man die Welt. Also wir sind am anderen Ende der Welt. Was mich so fasziniert hat, schon beim Eröffnungsgottesdienst, wenn man denkt, dieses Meer an Menschen und an Fahnen, ja, das waren Fahnen nebeneinander, ich glaube, die Länder verstehen sie nicht so gut, ja, die würden nicht so gut harmonieren. Das gelingt, dass wir miteinander, nebeneinander in eine Richtung schauend, auf Gott schauend, wie Brüder und Schwestern sind. Also, dass das gelingt, ich finde, das ist ein prophetisches Zeichen, das ist ein großartiges Licht für diese Welt. Das ist etwas, was bei den jungen Menschen gelingt, was bei den Großen eigentlich nicht so gelingt. Wir wissen ja, auch in Österreich bewegen wir uns hin, ihr in Vorarlberg wisst das besonders gut, wir bewegen uns hin in eine multikulturelle Gesellschaft. Wir werden lernen müssen, mit anderen Kulturen zusammenzuleben. Und das ist wichtig und das könnt ihr eigentlich schon sehr, sehr gut. Und wenn ihr das mitnehmt in unsere Heimat hinein, dass wir sagen, wir haben über die Unterschiede hinaus, die es auch gibt und die es geben darf und die es auch geben muss, haben wir sehr, sehr viel Gemeinsames zur Gestaltung dieser Welt, dass es auf dieser Welt in Frieden und in Freiheit zugeht. Da seid ihr so wirklich, ich sage das nicht rhetorisch, so etwas wie Vorreiter. Ja? Das können wir Erwachsene, die anderen Bischöfe, die Jugendbischöfe sind ja jung, also die anderen Bischöfe, das können wir von uns lernen, können die von uns lernen. Ja.
Der Heilige Vater hat das Paulusjahr ausgerufen. Stellen wir uns einmal vor, Paulus würde live hier vor uns stehen. Was glauben Sie, würde er uns Jugendlichen sagen?
Also ich hab's Fragen. Ja. Ja, der Paulus, ja, wir sind, das ist schön, dass ihr an das denkt, dass wir im Paulusjahr sind. Paulus ist ein der Apostel, ein großer Apostel, neben Petrus, Apostelfürst. Was würde Paulus uns, auch mir, sagen? Ja? Also er würde, glaube ich, uns sagen, die Gnade allein genügt. Ich bin oder ihr seid, was ihr seid, aus Gnade, nicht aus eigener Kraft. Ich denke, das ist etwas, jetzt bin ich schon fast in der Katechese, das ist etwas, was wir lernen müssen, gerade in unserer westlichen Welt. Wir können so viel, wir sind so gut, ohne Ironie gesagt, wir wirklich, wir schaffen, wir bringen alles zusammen, ja? Nur, was wir nicht können, und ist aus Gnade leben. Der heilige Apostel Paulus, das war wahrscheinlich einer der größten Theologen, ja? Der kann mithalten, ja? Mit den Theologen, die später gekommen sind. Apostel, ja? Der war ein Hoch, ich habe Griechisch gelernt und gesagt, der war sprachschöpferisch, war das ein Genie. Und dieser Paulus sagt, aus Gnade bin ich, was ich bin, nicht aus eigener Kraft. Aus dieser Gnade zu leben, das ist meiner Meinung nach das Gebot der Stunde, das wir lernen müssen, ja? Weil wir leben aus unseren eigenen Erfahrungen, wir leben aus unserem Wissen heraus, wir leben aus unserem Können heraus. Wir bringen ja viel zusammen, wir wissen ja viel, wir haben auch viele Erfahrungen. Aber dieses Leben mit Gott ist ein Gnadengeschenk, das ist ein Ereignis, ja? Da muss man sich hineingeben, da muss man sich mitnehmen lassen, ja? Da muss man mittanzen und nicht immer den Ton angeben, ja?
Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie unsere Fragen beantwortet haben. Und im Gegenzug dazu haben wir uns gedacht, bekommen jetzt Sie die Möglichkeit, uns Jugendliche Fragen zu stellen. Und wir werden versuchen, sie Ihnen so gut wie möglich zu beantworten.
Was mir auch interessiert, ich muss das immer ein bisschen erklären. Ja? Ich muss sagen, ich halte die jungen Menschen, das ist wirklich ehrlich, ganz ehrlich gemeint, für die Gruppe von Menschen, also für dieses Zeitalter im Menschenleben, die religiös, also jetzt, wie soll man sagen, am wachesten sein können, also die am religiös am empfänglichsten sind. Ich sage das oft nicht nur, weil ich Jugendbischof bin, die Schwierigkeiten oder die schwierigste Gruppe, die religiös-unmusikalisch, sagt man heute, religiös-unmusikalisch sind, die sind sozusagen bis von 30 bis 60. Ja. Warum? Die sind da oft so, die bauen Häuser, bauen Familien auf und machen Karriere. Ja, das verstehe ich, da ist Gott eigentlich nicht so ein Thema. Das ist eher nebenbei, wenn nicht irgendwas Besonderes passiert, ja. Und ich merke wirklich, und das fasziniert mich auch, ich habe oft lange nachgedacht, wer waren die Ersten, die Jesus als Jesus erkannt haben? Wenn man die anschaut, das waren die Hirten, das waren sozial am Rande, Leute sozial am Rande, werden mit Räubern und Dieben in alten rabbinischen Schriften genannt. Das waren Ausländer, das waren die Weisen aus dem Morgenland. Das waren alte Menschen, interessanterweise. Wo war da die Mittelschicht oder wo waren die jungen Menschen? Da habe ich lange gedacht, die jungen Menschen kommen auch nicht vor. Aber Maria war jung, die war ganz jung und bei ihr konnte Gott ankommen in einer Weise, wie er zuvor noch nie da war. Das fasziniert mich unheimlich, das finde ich auch das ganz Großartige bei Maria, dass Gott dort Gott sein durfte, dass wie er ist und nicht wie wir uns ihn vorstellen oder wie wir ihn brauchen, dürfen wir auch, aber das Wichtigste ist das. Also ich merke, die Jungen haben diese Fähigkeit, würde ich sagen, das merke ich auch immer wieder, Gott Gott sein zu lassen. Nicht weil ich ihn brauche oder weil irgendwas mich zwingt dorthin, sondern einfach Gott Gott sein lassen. So, das ist die Vorgeschichte. Also ihr habt dieses Talent, dieses große Talent. Aber vielleicht ist auch diese Frage an die falsche Adresse gestellt, weil ihr seid ja da. Warum findet ihr es in der Kirche manchmal so fad? wirklich, das ist eine Frage, es geht ja nicht jetzt, dass ein super Prediger da ist oder dass irgendwas eine Show, sondern es geht ja um Gott. Und ihr habt dieses Sensorium, wirklich Gott als Gott zu erkennen in einer Weise, wie es dann später wird, immer schwieriger ist, auch bei mir. Also zum Beispiel, wenn du Bischof bist, du weißt, du bist schon vom Berufswegen, da ist es schon schwieriger, Gott Gott sein zu lassen. Und die jungen Menschen haben diese Offenheit, diese Spontaneität, diese Ursprünglichkeit. Aber warum stößt ihr euch dran, wenn halt die Predigt halt mühsam ist? Das gehört ja auch dazu, oder? Schauen Sie, wer Musikinstrument spielt, ist das nicht mühsam, das Lernen? Ich habe 5-mal angefangen, bin nie weitergekommen bis zum A, oder wie man das greift. Bringt nicht mehr zusammen. Und das muss man üben. Und das muss man auch üben. Warum findet ihr das, wenn nicht gleich, also jetzt übertreibe ich, wenn nicht gleich irgendeine Bewegung ist, sagen, fahrt. Es geht ja um Gott. Es geht ja nicht um einen Prediger, dass der super Predigt legt, sondern es geht um Gott. Dass Gott jetzt hier als Gott da sein kann. Und er kann durch eine fade Predigt mehr da sein, als durch eine aufrüttelnde. Ist diese Frage klar?
Also Herr Bischof, Ihre Fragen sind schon sehr hart.
Ja, das ist das, der Philosoph. Sie will beantworten, oder?
Also es ist so, für uns ist es, also für uns ist das, also für Jugendliche mit 16 Jahren kommen ab und zu Wörter vor, die sehr schwer zum Verstehen sind, die man einfach nicht begreifen kann. Und es ist immer dasselbe und wenn man es nicht versteht, dann kann es einfach langweilig sein manchmal. Und ich finde es sehr interessant, wenn man eine Messe in einer anderen Sprache kommt, dann gibt es vielleicht Wörter, wie man es besser verstehen kann und die nächste Messe wird sicher interessanter dafür. Aber man sollte sie auch besser gestalten, wie jetzt hier mit Lieder.
Also ist ja da ein bisschen einen anderen Grund. Ich denke mal, es kommt darauf an, es ist nicht bloß für die jungen Menschen, sondern allgemein schwer, die Liturgie irgendwie zu erfassen. Und ich glaube, es hängt auch viel mit den Erwartungen zusammen. Also wenn man mit der Erwartung in die Kirche geht, dass es wird wie auf einem Konzert, dass vorne die Post abgeht und voll Action und man irgendwie, keine Ahnung, noch unterhalten wird, dann wird man vielleicht unter Umständen enttäuscht. Wenn man sich erwartet, dass immer was Neues kommt und dass es sich ständig ändert, dann wird man vielleicht auch enttäuscht. Aber wenn man mit der Erwartung hingeht, dass man einfach sagt, dass man Zeit mit Gott verbringt und dass man erkennt, dass dieses immer Wiederkommende, dass da ein Rhythmus hineinkommt, dass da eine Kontinuität hineinkommt, dass es dann eine ganz große Bereicherung sein kann. Und ich glaube, dass das aber ganz besonders junge Menschen zuerst einmal erkennen müssen und sie darauf einlassen müssen. Und dann wird das auch klappen.
Ja, also ich versuche das auch so zu machen, wie Sie es gesagt haben, nämlich, dass ich eben irgendwie daran glaube, dass das auch bei einer langweiligen Predigt oder bei einer Liturgie, die einen nicht so anspricht, dass da Gott wirkt. Also ich versuche das wirklich so zu leben und deswegen gehe ich auch in die Kirche, auch wenn eben daheim der Pfarrer langweilig ist und glaube daran, dass Gott total gegenwärtig ist. Aber ich muss schon sagen, dass es einfach oft dann wirklich schwierig ist, wenn man sozusagen spürt oder den Eindruck hat, dass der Pfarrer selbst eigentlich gar nicht begeistert ist von dem, was er tut, dass er selber gar nicht richtig dran glaubt. Das geht dann zwar doch irgendwie, wenn man also eine starke Entscheidung getroffen hat, aber ich muss sagen, ich kann so viele Jugendliche verstehen, die dann einfach vielleicht auch wirklich dieses gute Gespür für Religiosität haben und dann denken, Mensch, also da stimmt doch was nicht. Vielleicht können sie sich nicht auf den Punkt bringen und meinen dann, es sei die Liturgie. Aber wenn wirklich mal ein Priester da ist, der voller Glauben diese Liturgie, die Messe zelebriert, dann muss er nicht keine große Einführung über Liturgie und über die Verwandlung der Eucharistie gehabt haben, um wirklich zu spüren, hier ist Gott am Werk.
Also zunächst einmal, Herr Bischof, es gibt nichts Schlimmeres wie einen Priester, der nur eine Predigt macht, weil er eine machen muss. Und für uns Jugendliche ist es wichtig, dass ein Priester bzw. ein Bischof authentisch rüberkommt. Und wenn wir sehen, dass der Bischof oder Priester vom Geist Gottes erfüllt ist, dann lassen wir uns auch mitreißen.
Also ich persönlich von mir kann sagen, ich bin immer regelmäßig in die Messe gegangen, aber als ich mal Vortrag gehört habe über den Ablauf der Messe, wo das alles erklärt wurde, warum man das Kyrie singt, warum jetzt die Lesung kommt und nicht, warum die Lesung jetzt irgendwo anders kommt und was das alles für einen Sinn hat, der dahinter steht, da habe ich die Messe ganz neu entdeckt und auch habe ich da verstanden, okay, da ist nicht, ich sitze nicht da irgendwie gelangweilt in der Bank und schaue, was passiert, sondern was meine Aufgabe ist in der Messe, dass ich bei den Fürbitten sowohl meine Anliegen reinbringen soll, für alle Menschen beten, die mir einfallen, dass ich bei der Gabenbereitung alles auf den Altar bringen kann, damit Gott es nachher verwandelt. Erst als ich das verstanden habe und dass man das mir mal gesagt hat, also dass ich das dann auch weiß, dann glaube ich, also für mich war das die Wende, dass die Messe dann nicht mehr langweilig ist. Und da fehlt es uns einfach, glaube ich, an Wissen.
Vielen Dank euch allen und das Wort gehört Ihnen.
Ja, danke für diese Begrüßung, für die Einführung, gute Stimmung hier wirklich. Ja, und das sind Fragen, die mich bewegen und darüber denke ich auch oft nach. Gut, wir haben heute als Katechese-Thema vorgegeben, der Heilige Geist, Seele der Kirche. Ich weiß nicht, was gestern Kardinal Schönborn gesprochen hat hier, er war ja hier in dieser Kirche, über den Heiligen Geist. Also ich nehme an, er wird auch mal über das Wesen, wer ist der Heilige Geist, eben aufgrund dieser Aussage des Heiligen Vaters, dieser Feststellung, dieser traurigen Feststellung, dass er irgendwie der große Unbekannte ist, der große Unbekannte unter den Christen. Und das ist wirklich sehr, sehr schade, weil nämlich dieser Heilige Geist, und das habe ich gestern versucht zu sagen, doch diese Quelle des Lebens ist, aus der wir leben. Jesus war auf eine Zeit, im Namen Gottes, beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes versammelt sind, ist uns diese Gegenwart, diese lebensdienliche Kraft, diese Kraft, die unser Leben zum Blühen bringt, auch dann, wenn es manchmal schwer ist. Das gibt's nämlich auch, die dunklen Wolken, dass diese Gegenwart garantiert wird. Das ist der Heilige Geist. Ich habe das gestern ausgeführt als das Lebensspendende, der Schöpferische, die Führung des Heiligen Geistes. Das ist meiner Meinung nach etwas, was wir Menschen komplett verlernt haben, auch wir Christen, dass wir uns führen lassen. Jesus hat sich führen lassen vom Heiligen Geist, nicht? Er hat geschwiegen über 30 Jahre lang, eine Zeit im Nazareth, über die ich immer wiederum nachdenke und meditiere. Wie ist denn das möglich, dass der 30 Jahre lang in Nazareth einfach schweigt? Sie müssen sich das vorstellen, wie das war. Sie müssen sich das vorstellen, da wohnt um die Ecke Gottes Sohn höchstpersönlich. Die Leute sind gestorben, die Leute haben gehofft, haben geweint, haben gelitten. Und um die Ecke im Haus Mariens wohnt Gottes Sohn höchstpersönlich in einer Weise, wie das zuvor noch nie da gewesen ist, und schweigt. Bitte, man heute so oft, und das muss ich wirklich sagen, bitte junge Leute, lasst euch davon nicht anstecken, ja? Es gibt heute eine Tendenz, zwischen den 30- und 60-Jährigen, da gibt es eine Tendenz, die sagen, naja, gibt es wenig Priester, die sollen die Zulassungsbestimmungen ändern. Wir sollen sozusagen mehr Priester auf den Markt werfen. So wie der Markt halt ist, wenn mehr braucht wird, wird mehr produziert. Da wird mehr produziert, aha, die Leute wünschen das, muss gegeben werden, das muss produziert werden, die Leute wünschen es nicht, absetzen, vorbei. Das gibt es auch ein bisschen im Glauben, dass sie sagen, die Bischöfe, die sollen doch endlich mal in Rom vorstellig werden und die sollen doch sagen, dass wir brauchen mehr Priester, also solche Zölibatäre wollen nicht, deswegen schauen sie, jetzt nehmen wir halt andere. So einfach ist das nicht. So werden wir nie einen Gott verstehen, so werden wir nie Gottes Geist verstehen, der 30 Jahre lang, 33 Jahre lang gelebt, 30 Jahre lang geschwiegen hat. Das ist Gott. Und diese Dimension Gottes werden wir nicht verstehen, wenn wir nur auf uns schauen. Wenn ich nur von meiner Festplatte, Entschuldigung, wenn ich von meiner Seele so spreche, von meiner Festplatte da alles herunterlade und mit diesem Programm in diese Welt hineinwirke. So werde ich Gott nie verstehen. So ist Gott der große Verlassene in dieser Welt. Ich sage manchmal, der Arme an unseren Türen heißt heute nicht Lazarus, sondern Gott. Wir haben dieses Gespür für Gott verloren, weil wir uns der Führung des Heiligen Geistes einfach nicht anvertrauen. Weil wir eher mehr aus unseren eigenen Erfahrungen heraus, aus meinem Wissen heraus, das Leben wagen. Weil wir mehr zurückschauen, aha, wie war es in der Vergangenheit, und so gehen wir nach vorne. Heute im Evangelium werden wir die Frage hören, wenn Jesus fragt, für wen halten die Leute den Menschensohn? Für wen halten die Leute den Menschensohn? Und dann kommt alles Mögliche. Er ist Elia, er ist Jeremia, er ist der widerstandene Johannes der Täufer. Das sind alles Erfahrungen des Volkes Israel, des Volkes Gottes, das es gemacht hat. Und mit diesen Erfahrungen begegnet man Jesus. Und mit diesen Erfahrungen wollte man Jesus verstehen. Und es ist Petrus, und Jesus sagt einmal, nicht Fleisch und Blut haben dir das geoffenbart, sondern der Heilige Geist. Der Petrus, der das erkennt und sagt, du bist der Messias, der lebendige Gottes. Das kann man nur sagen im Heiligen Geist. Das geht ohne Heiligen Geist nicht. Das müssen wir mal sagen. Und es ist jammerschade, dass wir diese Berührung mit Gott verloren haben, weil wir eben die Führung des Heiligen Geistes ein wenig, oder ich würde sagen sogar manchmal sehr vernachlässigt haben. Ihr seid alle gefirmt, ja? Alle, ich nehme mich an, oder? Sind alle gefirmt, sonst firmen wir gleich. Seid alle gefirmt und da hat es geheißen, ich habe das schon zitiert am Eingang, empfange die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Was hat Gott uns zu geben? Was ist die Gabe Gottes? Es ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der Leben spendet, der Heilige Geist, der uns durch dieses Leben auch führt. Ich habe eine Entdeckung gemacht. Ich sagte schon, dass ich eine Zeit gehabt habe, wo ich nicht sehr in die Kirche gegangen bin. Eigentlich gar nie, ne? Und als ich dann meine Bekehrung erlebt habe und dann Priester geworden bin, das war für mich am Anfang sehr, sehr schwer. Weil ich gedacht habe, das ist so ein abgeschnittenes Leben. Das ist so wie ein Auto, das wunderbar alles hat, was man sich nur vorstellen kann. GPS und Klimaanlage und was weiß ich, CD und alles Mögliche, hat das Auto nur keine Räder. Was macht man mit so einem Fahrzeug? Das kann man tragen, ja? Das ist kein Auto. Und eine priesterliche Existenz, eine zölibatäre Existenz ist mir so vorgekommen wie so ein abgeschnittenes Leben. Das will ich nicht. Das will ich auf keinen Fall. Und ich habe, wenn man mich fragte, was ist die Entdeckung deines geistlichen Lebens? Was ist die Überraschung in deinem geistlichen Leben? Das könnte ich mit einem Wort sagen. Und dieses Wort heißt Freundschaft. Dieses Wort heißt Freund. Du bist nicht allein. Es geht neben dir einer mit. Und dieser Freund heißt in letzter Konsequenz Heiliger Geist. Lesen Sie mein Lieblingsbuch aus dem Alten Testament, das Buch Tobit, der Raphael, wenn der Tobit sagt, die Mutter schimpft, ja, jetzt schickst den Sohn weg, den einzigen, den wir haben, die unsere Versicherung sozusagen, und er sagt etwas, und das konnte er auch nur im Heiligen Geist sagen, er sagt mehr, als er eigentlich sagen kann, konnte, mehr als er wusste. Er sagte, mach dir keine Sorgen, ein guter Engel wird ihn begleiten. Und er weiß gar nicht, dass es in der Tat ein Engel ist, dass Raphael, der Erzengel, diesen jungen Tobias auf seine Lebensreise hindurch begleitet, dass er mitgeht. Und das braucht der Mensch. Heute der Mensch, die zwischen 30 und 60 Jahren, haben in der Regel ein Problem, Einsamkeit. Dass sie für die Tiefe ihres Herzens keinen Freund haben. Ja, leider Gottes. Und der Heilige Geist ist so ein Freund, ist ein Wegbegleiter und er führt und leitet uns durch dieses Leben hindurch. Und das zu vermitteln, soll auch eine Katechese tun. Das möchte ich tun. Und ich möchte auch bitten, das muss man immer wieder tun, das ist nicht immer nur wunderschön, ja. Das ist auch so etwas wie Grammatikarbeiten. Wir sind in einem fremden Land, wir versuchen alle Englisch zu reden. Und es ist schön, wenn man so ein bisschen reden kann und sich austauschen kann. Aber das hat einmal geheißen, lernen. Ja? Lernen Grammatik, lernen Vokabel. Und dann kann man reden und dann braucht man nicht mehr nachdenken über die Grammatik und nicht mehr nachdenken, was für ein Wort. Dann fließt das raus. Und so ist es auch im Glauben. Wir müssen uns auch ein bisschen anstrengen, zu verstehen, die Wirklichkeit Gottes, diese Wirklichkeit des Heiligen Geistes. Und das ist nicht immer nur angenehm. Heute geht es darum, und das möchte ich an einigen Beispielen sagen, geht es darum, den Heiligen Geist und die Kirche darzustellen. Ja, die Seele der Kirche. Die Kirche ist nicht aus Steinen, das Gebäude vielleicht, aber was Kirche ausmacht, was den Leib Christi ausmacht, das ist der Heilige Geist, der alles einfach zusammenhält. Was ist sozusagen diese Kirche? Was bringt sie uns, was kann sie uns geben? Ich möchte es an zwei Beispielen darlegen, weil für mich das sehr wichtig geworden ist. Es gibt einen Theologen, Psychologen, inzwischen ist es etwas still geworden, aber als ich studiert habe, war der hoch in der Mode. Das ist der Trevermann. Und der Trevermann hat einmal ein Beispiel gebracht. Hat ein Beispiel gebracht und hat gesagt, ein Mann und eine Frau, wenn die vor dem Hochzeitsaltar stehen, zu sagen dort, das, was ich jetzt sage, hat auch Gültigkeit in 10, 20 Jahren, ist eine Überforderung des Menschen. Das kann er nicht und darum soll er das auch nicht tun. Ja? Also, dass es eine Überforderung ist, darin hatte er recht. Also, warum oder wann oder wie können wir Letztentscheidungen treffen? So, dass wir sagen, das, was wir heute entscheiden, ist auch noch gültig. In 10, 20 Jahren ist noch am Ende des Lebens gültig, ja. Es heißt, dass die sollen sich anschauen, müssen sich auch immer wieder anschauen, aber sie sollen auch gemeinsam zu Gott schauen. Auf Gott hinblicken. In diesem Dreieck, das ist der Ort. Das ist der Ort der Kirche, dort kann man so etwas sagen. Und dort hat das auch Gültigkeit. Es gibt ja bekanntlich über alles Statistiken und Untersuchungen. Ich habe gehört, in Amerika, hat mir ein Pfarrer erzählt, gibt es eine Untersuchung, wenn Eheleute miteinander beten, regelmäßig, ja, geht die Scheidungsrate signifikant runter. Wenn Eheleute auch miteinander in die Kirche gehen, regelmäßig, nicht hin und wieder, ja, dann geht dies, er hat mir gesagt, fast gegen null. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber der hat mir das gesagt. Ein Pfarrer, der sich sehr mit Ehepastoral beschäftigt. Also, das ist der Heilige Geist, das ist sein Ort, das ist die Kirche, wo der Mensch diese Großart, das zeichnet ihn ja aus. Das unterscheidet ihn ja von anderen Lebewesen, dass er diese Fähigkeit hat, eine einmalig einzigartige Entscheidung zu treffen für sein ganzes Leben, bis der Tod uns scheidet. Ja? Ich komme gleich zu den Schwestern, zu der Berufung. Ja? Das ist ja ähnlich. Ja? Also das ist ein erster Punkt. Und darum ist es wichtig, dass wir die Seele der Kirche den Heiligen Geist kennenlernen. Vielleicht nur einen kleinen Punkt dazu, wie wir das tun können. Bitte das ist auch meine Erfahrung und Erfahrung von Menschen, die mir das sagen, den Ort, diese Kirche, jetzt auch als Raum aufsuchen. Es ist schade, dass das heute, es gehen schon noch viele Leute in die Kirche, ja? Nicht nur zum Gottesdienst, sondern auch, wenn sie leer ist. Atheisten, ja? Atheisten. James Joyce war ein solcher. Der ist immer wiederum in die Kirche gegangen, wenn sie leer war. Eine leere Kirche, dieser Ort, hat eine Strahlkraft. Zu mir ist einmal ein Moslem gekommen. Vielleicht habe ich Ihnen das Beispiel schon mal erzählt. Ein Moslem gekommen in die Sprechstunde und hat sich über irgendwas beschwert. Er war aus dem Iran, ist aber schon längere Zeit in Österreich und hat sich beschwert. Ich bin nicht so recht mitgekommen, was sein Problem ist. Er ist in einer Kirche beleidigt worden. Ich gesagt, sind Sie zur Kommunion gegangen? Nein, ist er nicht, aber trotzdem, er ist irgendwie beleidigt worden. Und dann ist er ins Reden gekommen und ich habe ihn reden lassen. Und er hat einen sehr, sehr schönen Satz gesagt. Er hat immer gesagt, Herr Pater, zu mir. Das hat mich geschmeichelt, ich bin ja Franziskaner. Er hat gesagt, Herr Pater, wissen Sie, hat er gesagt, ich kann an keiner Kirche vorbeigehen. Und ich gesagt, warum nicht? Er hat gesagt, ich muss hineingehen. Was tun Sie dort? Er hat gesagt, ich sitze in der letzten Reihe und ich bin dort Gott so nahe. Schöner kann man es nicht sagen. Es ist ein Ort, wo Gott uns nahe ist, wo Gottes Heiliger Geist da ist. Die Seele der Kirche und auch unsere Seele, ich vergleiche sie oft, ist so etwas wie ein scheues Reh. Ich gehe sehr gerne in den Wald. Ja? Und mir haben Jäger erzählt, ich bin kein Jäger, ja? Das tue ich nicht. Mir die Jäger erzählt, wenn du in den Wald kommst, musst du einmal im Wald eine halbe Stunde Ruhe geben. Weil das Wild hat dich gesehen, auch wenn du das Wild nicht gesehen hast. Die haben dich bemerkt. Und die müssen sich erst an dich gewöhnen. Die müssen sich erst an dich gewöhnen, dass du da bist. Und du musst eine halbe Stunde als Jäger Ruhe geben. Bitte, Kirche ist das Gleiche. Wenn Sie die Seele der Kirche erspüren wollen, kennenlernen wollen, wenn Sie diesen Heiligen Geist erfahren wollen, dann müssen Sie einmal Ruhe geben, still sein. Es ist etwas, was uns sehr, sehr schwer fällt, weil da geht alles los, ja. Und als erstes der Schlaf, ja. Dann wird man schlafrig, ja. Aber das ist Übung. Das kann man lernen. Also, die Seele der Kirche, der Heilige Geist, dort kann man solche Letztentscheidungen treffen. Die, wo wir vertrauen dürfen, die auch halten. So, eine zweite Letztentscheidung ist die Berufung. Die Berufung, das gilt jetzt nicht nur, auch wenn ich jetzt in erster Linie über die Priesterberufung rede, von meiner Erfahrung und von der Erfahrung vieler Ordensleute und Priester, aber das gilt auch für jeden Christen. Ihr seid berufen, ja? Ihr seid Getaufte. Ihr seid Heilige Gottes, sagt der Paulus, ja? Heilige Gottes in der Taufe. Unser Bischof Johann Weber, also der emeritierte Bischof, sagt, man muss neu die Taufgnade entdecken. Die Menschen vergessen, dass sie getauft sind. Getauft im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, ja? Das vergessen die. Das ist die größte Berufung, die man überhaupt bekommen kann. Die Taufgnade, ja? Aber ich möchte erzählen, wie ich meine Berufung erlebt habe. Wie Gott meinen Weg gekreuzt hat. Gott ist, das ist auch die Erfahrung der Kirche, nicht nur meine Erfahrung. Gott ist ein demütiger Gott. Gott kommt nicht wie wir, mit schwerem Arbeitsgerät daher, so dass man sagt, jetzt wird er eingefahren in diese Welt, ja, mal richtig auf den Busch geklopft, sondern Gott ist sanft. Ich würde sagen, Gott ist zärtlich, er ist leise, leise wie das Säuseln des Windes, ne? Nicht im Sturm, nicht im Erdbeben, nicht in der Feuersbrunst, sondern im leisen Säuseln des Windes. Da ist Gott. Und ich würde sagen, wenn mich jemand fragt, wie kommt Gott auf uns zu, dann würde ich sagen, wenn Gott dich oder dir begegnen möchte, erhofft, dass wir diesen Vorübergang Gottes bemerken. Bei Johannes den Täufer heißt es einmal, Jesus ging vorüber. Und Johannes, das zeichnet ihn aus, hat hingesät das Lamm Gottes. Und die Jünger sind hingegangen, Meister, wo wohnst du? Raschen. Mir ist damals das so wenig vorkommen. Ich wäre gerne nach Santiago de Compostela gegangen. Ich hätte gerne gefasst, 3, 4, 5 durchexerziert. Sondern es kommt in letzter Konsequenz darauf an, dass du Gott in deinem Leben, so wie dein Leben ist, vielleicht erscheint es dir als ein verfahrenes Leben. Vielleicht erscheint es dir als ein sinnloses Leben. Vielleicht erscheint es dir als ein, was das Allerschlimmste ist für einen jungen Menschen, als ein fades Leben. Gib Gott eine Chance. Und mir ist das, wie gesagt, wenig vorkommen. Und ich habe gedacht, gut, Gott, hier bin ich, ich gebe dir eine Chance. Du darfst bei mir Gott sein. Na, dann habe ich meine blauen Wunder erlebt. Heute bin ich Bischof. Na bitte, wer würde das glauben? Wer hätte mir damals als 23-jähriger UNO-Soldat, Elektriker, Abschlusszeugnis, Hauptschule, 9 genügend von 11 möglichen, wissen Sie, der braucht es nicht klatschen. Gibt es jemanden, der mehr gehabt hat? Niemand. Hören ein bisschen was. Wir erwischen einen Zipfel von der Wahrheit und mahnen, das ist, ja. In Wirklichkeit ist nur, das ist auch etwas, worüber ich mich immer wieder wundere, mit wie wenig Wahrheit wir Menschen zufrieden sind. Ein bisschen stimmt schon und das passt dann schon, ja. Und reicht schon, mit denen sind wir schon zufrieden, ja. Und leben gar nicht einmal so schlecht, noch schlimmer. Wissen Sie, ja, so ist es, ja. Und ich habe das dann halt gedacht, ja, gut Gott. Und auf einmal kommt Priester werden. Dann habe ich gedacht, nein, das wäre ich nicht. Also, nein, das werde ich nicht, das geht nicht und so, habe ich schon, will ich nicht. Ja, dann, das hat man aber immer wieder Priester werden. Ja, aber ich dachte, das will ich ja nicht. Ich wäre Religionsprofessor, ich gehe in die Mission als Entwicklungshelfer. Ich bin Elektriker, zwar kein guter, aber in Afrika haben sie keine E-Heizungen. Da habe ich gedacht, das werde ich schon schaffen. Ne? Das werde ich zusammenbringen. Ja, das hat alles nicht irgendwie funktioniert. Und immer doch wieder Priester werden. Und dann irgendwann habe ich nachgegeben. Also das ist auch eine Erfahrung, wenn Gott bei Ihnen anklopft. In irgendeiner Berufung. Ich würde sagen, gäbe es gleich noch. Gott gibt nicht noch. In diesem Punkt ist Gott stur. Wirklich wahr. Er gibt nicht noch. Wenn es um dein Heil geht, ist Gott stur. Wirklich. So ist Gott. Das glaube ich. Und er hat gibt nicht noch, dann noch gesagt, okay Gott, wenn du wirklich willst, wirklich, ich weiß es nicht, wie das gehen soll mit mir, aber wenn du unbedingt willst, dann tue ich es halt. Dann hat sich das umgedreht alles. Dann wollte ich Priester werden und habe gedacht, ich darf nicht. Ist mir alles eingefallen, was ich schon alles angestellt habe in meiner gottlosen Zeit. Ja, da sind mir meine neun genügend eingefallen und gesagt, du musst studieren und alles Mögliche. Und alles, weil ich mir gedacht, nein, das geht nicht. Und dann habe ich gedacht, möchte so gerne Priester werden, aber ich darf nicht. Ich darf nicht. Ich bin ins Heilige Land gepilgert, ja, mit der Heiligen Schrift in der Hand. Von einer heiligen Stätte zur anderen, wirklich nichts anderes getan, als gebetet, Heilige Schrift gelesen, mit dieser Frage, darf ich Priester werden? Ich habe gelesen in der Apostelgeschichte, dass die alle Sachen hergegeben haben, nicht? Den Armen. In Jerusalem habe ich die Armen am Damaskus-Tor sitzen gesehen, ja, habe ich mein ganzes Geld hergegeben, wirklich wahr. Ganzes Geld. Oder ich bin gefragt worden, Blutspenden. Damals war es, man hat auf der Straße gefragt, kannst du nicht Blutspenden? Mein Sohn hat die haben Blut gesammelt. Also, mein Sohn hat Operation, wir müssen, bin ich Blutspenden gegangen. Eine Woche später haben sie gefragt, wieder Blutspenden. Ich habe gesagt, ja, okay, schon wieder. Dann hat mir der Arzt abgelehnt, ne, weil es so einen Fleck gehabt. Also, ja, nämlich alles getan, nur, um auf diese Frage eine Antwort zu bekommen. Darf ich das werden? Darf ich das werden? In Nazareth, bitte, diese Erfahrung werde ich nie vergessen. Im Haus Mariens, wo die große Basilika drüber gebaut ist, wo Berufung geschehen ist, im Heiligen Geist, wo der Engel gesprochen hat zu Maria, der Heilige Geist wird über dich kommen, wird dich überschatten, habe ich gebetet inbrünstig, ja. Ich sage, lieber Gott, zeig mir, ob ich Priester werden darf. Und dann habe ich im Augenwinkel gesehen, es kommt schon jemand daher. Dann habe ich gesehen, ein Franziskaner. Aber er ist ein bisschen schnell gekommen. Und dann, wie er ganz neben war, habe ich gewusst, was los ist. Der hat mich von der Kirche hochkantig hinausgeworfen. Und zwar, ich bin draußen gestanden und dann gedacht, was habe ich falsch gemacht? Ich bin in der Kirche, ich habe gekniet, habe gebetet um meine Berufung, ob ich das werden darf. Und der haut mich gerade raus. Und ich bin zwischen Franziskaner, ich weiß, wie die sind. Also er hat nicht mehr viel gefällt und dann wäre ein Fußtritt auch noch gekommen. Also wirklich wahr. Und dann bin ich draußen gestanden am Kirchplatz und habe gedacht, was habe ich falsch gemacht? Dann habe ich gesehen, eine große Tafel, eine schwarze, kurze Hosen, dick rot durchgestrichen. Ich bin mit kurzen Hosen reingegangen. Das war mein Fehler. Mein erster Kontakt mit Franziskanern. Und ich bin Franziskaner geworden. Bitte, wir dürfen uns nicht abschrecken lassen. Das ist auch etwas. Bitte, wir sind so empfindlich, ja? Fürchterlich empfindlich. Ein bisschen was, was schaust. Und ich würde sagen, das ist die Chance. Da hast du die Chance. Wenn du ein bisschen einen Fußtritt kriegst für irgendwas, das ist die Chance, dass du eine besondere Erfahrung machst. Wirklich wahr. Das ist so. Also ich bin, und ich kann mich noch erinnern, wie ich weggefahren bin vom Heiligen Land, wie traurig ich war, dass ich es nicht die Sicherheit bekommen habe, darf ich meine Berufung wahrnehmen. Ich bin weggeflogen, ganze Flugangst vergessen, weil ich so traurig war. Dort, wo Jesus über das Land geschehen ist, wo habe ich erfahren, dass ich das werden darf? Wissen Sie wo? Als ich einem Priester gegenüber gesessen bin. Da geht es jetzt nicht um Priester in erster Linie, sondern da geht es um Kirche. Als ich einem Priester, dem Regens, damaligen Regens vom Priesterseminar, und ihm meine Not geoffenbart hat. Der heilige Franziskus sagt einmal, die Brüder sollen einander ihre Not offenbaren. Mal ihm erzählt habe, wie es mir geht. Ich habe gesagt, ich habe die Sehnsucht, aber habe so vieles, was dagegen spricht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich würde so gern, aber das spricht so viel dagegen. Und der hat mir eine ganze Reihe von gesagt, wenn es das ist, ist nicht genug. Wenn es das ist, ist nicht genug. Wenn du Priester werden willst, weil du davonlaufen willst, ist nicht genug. Und am Ende hat er einen Satz gesagt. Und wir Menschen brauchen Worte, die können wir uns nicht selber sagen. Das Wort, das du brauchst, das kannst du dir nicht selber sagen. Das muss dir zugesprochen werden. Und das ist der Heilige Geist, der uns das letztlich sagt. Und der hat mir dann das Wort gesagt, hat gesagt, zuerst hat er gesagt, ich glaube. Schon mal wichtig. Und ich sage, ich weiß. Ich sage, ich glaube. Im Vertrauen auf Gott, der das Anfangen schenkt und der auch die Vollendung schenken wird, sollst du es wagen. Und ich habe in meinem Leben wirklich ehrlich, Hand aufs Herz, fast alles, oder alles bereut, was ich irgendwann einmal getan habe oder nicht getan habe. Nur eines nicht. Wirklich. Das ist die einzige Ausnahme. Diese Entscheidung damals habe ich nie bereut. Ich habe die nie bereut, dass ich gesagt habe, das Leben als Priester geht auch so, nicht? Bergab. Weit bergab. Wenn man predigt, und die Leute husten, dann war es, hör auf, die wollen nicht schon, dass du aufhörst, denn es ist ja schon fad. Und er sagt, nein, ich bin ja noch nicht fertig, ich habe noch einen Punkt, das ist der Wichtigste. Und er sagt, da geht's bergab. Oder was noch schlimmer ist, gähnen, bitte, wer gähnt? Also, das ist ja, da siehst du stehst vorne und predigst und schaust die Leute an, und dann geht der Mund auf. Du redest über die Dreifaltigkeit und dann über das alles. Der Mund geht auf. Man wundert sich, dass der noch so weit aufgeht, ja? Und manchmal verhaspelt man sich dann, nicht? Man kann nicht weiterreden in dieser Anbetracht solcher Geöffnetheit. Kann man es nicht mehr weiterreden, dann bleibt man stecken, dann ist still, dann schupft er sein Nachbarn, was hat er dann gesagt? Wir sind schön, und ja, das ist eine harte Arbeit, liebe Leute. Die Laien wollen predigen, bitte, das ist schwere Arbeit, ja. Das ist nicht leicht, ja. Also, wir sind schön, also, das ist, Also das priesterliche Leben geht auch bergab. Und ich bin auch sehr, sehr tief runter, sehr, sehr tief runter. Das ist so. Also ich will mich nicht rechtfertigen, aber das ist so. Aber, dass ich einmal sagen hätte müssen, hättest du das damals nicht getan. Liebe Freunde, ich würde lügen, wenn ich sage, wie Hand aufs Herz. Das ist keine rhetorische Übertreibung. Das ist nicht hier, um irgendwie Stimmung zu machen. Das bin nicht ich. Das ist auch nicht der Priester dort. Das ist Kirche. Das ist der Heilige Geist. In diesem Raum der Kirche, in dieser Seele, wo die Seele des Gottes wohnt, der Heilige Geist, da kann man wirklich beruhigt nach einem ganzen Prozess des Hörens, kann man Entscheidungen treffen. Ich treffe viele junge Menschen. Ich bin zuständig, wie mein lieber Freund der Willi da hinten, für Berufungspastoral. Ich frage immer wieder, Willi Krautwaschl ist der Regens vom bischöflichen Seminar. Ich frage immer wieder, bravo, ja, Regens. Schau, du hast gar nichts gearbeitet und bekommst Applaus. Das ist mir zu verdanken. Ja. So ist es, ja. Nein, aber das ist Wichtige. Ich frage immer wieder Menschen, sage, hast du noch nie gedacht, zum Beispiel Priester zu werden oder heiraten? Bitte, es geht um mehr, nicht nur um Priester werden. Oder Ordensfrau, ja. Ich kenne viele, oder kenne nicht wenige junge Frauen, die nicht heiraten wollen, die sehr religiös sind. Wenn ich sage, warum gehst du nicht in ein Kloster? Warum nicht? Dann höre ich oft, ja, möchte schon vielleicht, aber wie weiß ich, ob ich berufen bin? Dann sage ich, das wirst du nie wissen. Das darfst du gar nicht wissen. Das ist nicht unser Wissen. Das ist das Wissen der Kirche. Das ist das Wissen Gottes. Das wird dir gesagt werden, dass du berufen bist. Du musst schauen, dass du ein Ja, ich bin bereit, zusammenbringst. Dass du Ja sagst. Das ist dein Beitrag. Ja, Gott, ich bin bereit, mich in deinen Dienst stellen zu lassen. Das ist es. Und ob du jetzt berufen bist, ob das ist Aufgabe der Kirche, das ist der Heilige Geist, der das in letzter Konsequenz sagen wird. Also das sind zwei Beispiele, die ich euch gerne mitgeben möchte, liebe junge Freunde, diesen Freund eures Lebens, diesen Wegbegleiter, der mit euch geht durch dein Leben und dein Leben soll gelingen. Das ist das Wichtigste, dass dein Leben gelingt. Gut, ich möchte schließen, ja, wir sind schon fast 10:30, möchte schließen mit einer Bitte. Mir hat gestern ein guter Freund geraten, hat bei der Vorbereitung gesagt, bitte die jungen Menschen, ja. Und das ist auch jetzt nicht rhetorisch, es ist wirklich eine Bitte, dass ihr euer Talent, ja, und jeder von euch, egal wer er ist, egal wo er ist, hat ein Talent. Ein Talent, das kommt von Gott, dass ihr dieses Talent der Kirche zur Verfügung stellt. Gott, so heißt einmal ein schönes Gebet, hat keine Hände als deine Hände. Er hat keine Füße als deine Füße. Er hat keinen Mund als deinen Mund. Er hat kein Herz in dieser Welt als dein Herz. Dass ihr dieses euer Talent der Kirche zur Verfügung stellt. Mir hat einmal ein Ehemann, wir haben diskutiert, worin besteht denn der Mehrwert, dass das Mehr einer sakramental geschlossenen Ehe, wenn zwei sich inniglich lieben und ihr Leben gemeinsam leben, ist das nicht auch so viel wie halt eine Ehe, die sakramental geschlossen wird? Und da hat mir ein Ehemann, auch ein lieber Freund von mir, gesagt, der verheiratet ist, ich und seine Frau und er, wir stellen unsere Liebe, ihre Liebe zueinander, der Kirche zur Verfügung, dass diese Liebe ein Sakrament sein kann und ein Zeichen des Heils. ein Zeichen des Heils. Denn Gott hat einen Bund geschlossen mit dieser Kirche. Und er hat gesagt, er wird sie nie mehr wieder verlassen. Er wird sie nicht verlassen. Es ist ein unauflöslicher Bund. Und darum ist auch die Ehe unauflöslich. Natürlich können Dinge zerbrechen. Das passiert immer wieder. Ist auch nicht das große Problem. Nur, man soll dann das Zerbrochene auch nicht heilig sprechen. Sagen, ist eh nichts passiert. Das tun wir gern, dass man dann sagt, ist zerbrochen, ja, ist eigentlich eh nichts passiert. Dann sagen, ja, ist zerbrochen. Und dann kann auch das noch Zeugnis sein für diese unauflösliche Zusage Gottes, die unwiderruflich ist, dass er bei den Menschen bleiben wird. Stellt dieses euer Talent, eure Liebe Gott zur Verfügung. Stellt euren Glauben der Kirche zur Verfügung. Ich weiß, junge Menschen haben große Glaubenskraft. Junge Menschen haben eine Ursprünglichkeit, ich würde sagen, eine Reinheit des Glaubens. Das ist einen Glauben, der absichtslos ist, der nicht, ich glaube, damit es mir dann irgendwie besser geht, wie die alten Römer, do ut des, ich gebe dir Opfer und du gibst mir halt gutes Leben. Junge Menschen sind absichtslose Menschen. Das ist ein Talent, das ihr habt. Ihr habt alle diesen Glauben bekannt bei der Firmung, ja? Da wurdet ihr vom Bischof gefragt und ihr habt gesagt, ich glaube und ich widersage, es gibt das Böse, ja? Es gibt diese destruktive, negative Kraft in dieser Welt. Und da müssen wir auch widersagen. Ihr kennt, gerade die jungen Menschen kennen die Probleme, Sucht und was es da alles gibt, die Ausschweifungen im Sexuellen, die Gewalt und alles Mögliche. Stellt euren Glauben, eure Bekenntniskraft Gott zur Verfügung. Und stellt eure Hoffnung, die ihr seid, Gott zur Verfügung und der Kirche. So seid ihr das, was Jesus einmal gesagt hat. Ihr seid Licht auf dem Berge und Salz der Erde. Amen.
Sie hörten die Katechese vom Weltjugendtag aus Sydney zum Thema Der Heilige Geist, Seele der Kirche mit Weihbischof Dr. Franz Lackner, dem Jugendbischof von Österreich. Wenn Sie die Katechese noch einmal hören möchten, dann können Sie eine CD bei unserem CD-Dienst bestellen unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20 oder von unserer Homepage www.horeb.org die Katechese als Podcast herunterladen.